Liebe Wahlgemeinde, Selbstbeherrschung und Besonnenheit war die Sache unseres Mannes aus diesem Telefonstreich eben nicht gerade, wie man gesehen hat. Von sich festhalten im Sinne von unserem Tagesmotto, haltet euch fest, Fehlanzeige. Und dennoch habe ich den Eindruck, unsere Gesellschaft liebt irgendwie auch solche Momente von Authentizität. Wenn man mal so nachdenkt, im kollektiven Gedächtnis der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts, da kommen einem ja eine ganze Reihe von berühmten Wutausbrüchen in den Kopf, nicht? Ich denke mal so an Giovanni Trapattoni, nicht? Schwach wie eine Flasche leer. Oder hier Rudi Völler und Waldemar Hartmann mit dem Weizenbier. Oder noch, für die Älteren erinnern sich vielleicht noch an Klaus Kinski, der irgendwann mal im Theater völlig durchgedreht ist. Ja, ist ja auch irgendwie lustig, wenn bei einem die Sicherungen durchbrennen. Vermutlich mögen wir das auch deshalb so, weil das ein verstecktes Ventil bei uns bedient, wo wir sagen, ach schön, dass mal einer so einfach Tacheles redet. Würden wir auch gerne manchmal, aber vielleicht trauen wir uns nicht. Und dafür bewundern wir dann eben Menschen, die einfach authentisch sind, so natürlich, aus dem Bauch heraus. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Ideal etabliert, das ein Verhalten bewundert, das früher ganz anders bewertet wurde. Das finde ich interessant. Nicht früher war Selbstbeherrschung und Besonnenheit, das waren Tugenden und man hat eine Menge investiert, dass Menschen das eingeübt haben. Und ich fand das interessant. Mich interessiert immer, warum dachten Leute früher anders als heute? Also habe ich mal ein bisschen geforscht. Und man kann sogar ein Stück weit den Shift datieren, als das so kippte. Das war nämlich in der Romantik. Da kam die Überzeugung auf, dass der Mensch im unverbogenen Naturzustand eigentlich mal früher, ein ganz prima Kerl gewesen sein soll. Der hat mit der Natur im Einklang gelebt, das war so ein richtiger Naturbursche. Und erst durch die menschliche Zivilisation und Kultur, so dachte man sich, ist er quasi versaut worden. Und wenn wir also so die Lösung, den Weg zurück zur Natur finden, zu unserem ganz ursprünglichen, authentischen Selbst, dann steht dem menschlichen Glück eigentlich nichts mehr im Wege. Dann ruht der edle Wilde in sich selbst und das Leben ist schön. Naja, Paläontologen wissen, so einen Naturzustand hat es vermutlich nie gegeben, das ist eine Geschichtsfiktion. Kann man sich auch leicht klar machen, nicht? Es gab ja mal viele Mammuts und Säbelzahntiger auf dieser Welt und die hat vor 25.000 Jahren der Mensch vermutlich nicht zu Tode gestreichelt. Ja, Naturzustand, naja. Naja, aber die Sicht auf den Menschen mit diesem vorgeblich unkaputtbaren inneren Naturzustand, zu dem man zurückkehren kann, der bleibt. Ja, daran wird immer noch geglaubt. Sagen wir mal, zumindest in Friedenszeiten, wo die dünne Decke der Zivilisation die problematischen Seiten so ein bisschen in Dunkel hüllt. Wie hat man früher gedacht? Also bis zur Romantik unangefochten im Grunde genommen biblisches Menschenbild, nicht? Wir sind Gottes Ebenbilder mit großen Gaben und Möglichkeiten, ja, aber es gibt da auch so einen Beziehungsdefekt, wir nennen den Sünde, der macht uns hochmütig, der macht uns selbstbezogen, der macht uns auch so ein bisschen rachsüchtig. Und dagegen gilt es, zeitlebens anzuarbeiten. Tja, und wie? Wie hat man das getan? Da kommt dann das Zauberwort ins Spiel, was wir Bildung nennen. Ein Wort, das seit dem Spätmittelalter im Grunde für so ein Restaurierungsprogramm des Menschen steht. Es geht um nicht weniger als um die Wiederherstellung eben dieser Gottes-Ebenbildlichkeit. Bildung halt. Es geht darum, der zu werden, der wir vor Gott immer schon sind, als der er uns geschaffen hat. Bildung heißt, diesem Bild ähnlich zu werden. Also nicht zurück zur Natur, sondern zurück zu Gott. Leben, man könnte sagen, im Sinne des Erfinders. Ausrichtung am Guten, in Blicknahme der ewigen Wahrheiten, die uns, unseren Mitmenschen und unserer Seele gut tun. Das war das Programm. Ja, wie machte man das praktisch? Findet man noch in vielen älteren Büchern, und jetzt weiß man auch warum, man sollte von guten Vorbildern lernen. Also lass dich inspirieren von denen, man könnte sagen, salopp, die ihr Leben gut auf die Kette gekriegt haben. An ihnen siehst du gleichsam verkörpert, was man sonst nur so reichlich blutarm, ein bisschen abstrakt so mit Tugenden den Leuten auflisten kann, nicht? Aber wer will schon mit Tugenden überhäuft werden? Das ist ja langweilig und vor allen Dingen, es überfordert einen total und entmutigt, weil man gleich merkt, ja, so werde ich nie. Aber so eine Lebensschilderung, die kann uns schon herausfordern, wenn sie uns packt. Die erregt Bewunderung und das lässt den Menschen den Wunsch wachsen, dass wir es unseren, ja, Vorbildern, unseren Idolen gleich tun. Und in Bewunderung, da steckt in der Tat eine Kraft drin, die voranbringen kann, die uns verändern kann. Nicht? Was hat mal einer gesagt? Wir verwandeln uns in das, was wir lieben. Wir verwandeln uns in das, was wir lieben. Nämlich, weil wir es in der Liebe endlich mal schaffen, das gelingt uns selten genug, von uns abzusehen. Normalerweise schauen wir immer wie das Kaninchen auf die Schlange, auf unsere Ängste, auf das, wo wir sagen, oh, ich weiß nicht, soll mich verändern, oh, das ist ja gefährlich, mache ich lieber nicht. Oder ich habe Selbstzweifel und auch das lähmt mich irgendwie, man ist so auf sich selbst fixiert. Und in der Liebe ist das anders, da können wir endlich einmal loslassen. Da können wir von uns absehen, da können wir auf andere, auf den oder die andere schauen. Und es ist das Ideal, auf das wir uns in der Liebe ausrichten, das unserem Leben Richtung gibt, das uns in Bewegung setzt. Das Ideal stiftet Sinn. Und wenn man so klassische Werke der Antike anschaut, Plutarchs nehmen wir mal, nicht, der verfasste ständig irgendwelche Lebensschilderungen über herausragende historische Gestalten, um den Ehrgeiz der Lebendigen anzustacheln. Ja, wir belächeln das heute so gern als Heldenverehrung, finden das vielleicht auch naiv, aber möglicherweise ist auch ein bisschen Zynismus und Trägheit dabei, sodass man einfach alle hohen Bäume absägt, so um die eigene Verzwergung so ein bisschen zu kaschieren. Nicht den Verlust der eigenen Ideale. Wir wollen uns heute mal einen Großen anschauen. Eine entscheidende Stelle seiner Biografie. Die Rede ist von König Salomo, dem Friedenskönig Israels, dem es tatsächlich gelungen ist, trotz aller Schurkenstaaten um ihn herum, über seine ganze 40-jährige Amtszeit es zu schaffen, sich in keinerlei Kriege verwickeln zu lassen. Das ist auch eine Leistung, wenn man so heute sich die Landschaft so anguckt. Und er hat eine derartige wirtschaftliche Blütezeit für Israel erweckt, die das Land danach nie mehr gesehen hat. Und kurz nach seinem Amtsantritt erschien ihm, ja, nicht ganz die gute Fee, sondern der Chef der guten Fee sozusagen, Gott, erschien ihm im Traum und sagte, Junge, du hast einen Wunsch frei. Und Gott sprach zu ihm im Traum und sagte, Salomo, wünsch dir, was du willst, ich gib's dir. Dann hat sich Salomo nicht etwa ein langes Leben gewünscht oder viel Kohle, hübsche Frauen. Nein, nein, er bat sich Weisheit, um seinen Job gut zu machen, den er gerade begonnen hatte. Ich lese uns aus der Weisheit Salomos. Wer sagt, die habe ich noch nie gesehen oder gehört, die steht in den Apokryphen, also nur manche Bibeln haben die drin. Ist auch meine Premiere, ja. Ich bin über 50 Jahre alt geworden und heute meine erste Apokrypha-Text, aber irgendwann muss man ja mal anfangen damit, ne? So, Gott meiner Väter, sagt er, und Herr des Erbarmens, der du alle Dinge durch dein Wort geschaffen und den Menschen durch deine Weisheit bereitet hast, dass er herrsche über die Geschöpfe, die von dir gemacht wurden, und die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit regiere und Gericht halte mit aufrichtigem Herzen. Gib mir die Weisheit, die bei dir auf deinem Thron sitzt, und verwirf mich nicht aus der Schar deiner Kinder. Denn ich bin dein Knecht und der Sohn deiner Magd, ein schwacher Mensch, der nur ein kurzes Leben hat und dem es an Einsicht fehlt für Recht und Gesetz. Denn selbst wenn einer unter den Menschenkindern vollkommen wäre, so wird er doch nichts gelten, wenn ihm die Weisheit fehlt, die von dir kommt. Du hast mich erwählt zum König über dein Volk und zum Richter über deine Söhne und Töchter. Du hießest mich einen Tempel bauen auf deinem heiligen Berge und einen Altar in der Stadt, in der du wohnst. Ein Altar, ein Abbild des heiligen Zeltes, also der Stiftshütte, das du von Anfang an bereitet hast. Bei dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die dabei war, als du die Welt schufst, und die weiß, was dir wohlgefällt und was recht ist nach deinen Geboten. Sende sie herab von deinem heiligen Himmel und von dem Thron deiner Herrlichkeit. Sende sie, dass sie bei mir sei und mit mir arbeite, dass ich erkenne, was dir wohlgefällt, denn sie weiß alles und versteht's. Und sie wird mich mit Besonnenheit leiten bei meinen Werken und mich behüten in ihrer Herrlichkeit. Dann werden dir meine Werke angenehm sein, und ich werde dein Volk recht richten und würdig sein des Throns meines Vaters. Denn welcher Mensch erkennt den Ratschluss Gottes, oder wer kann ergründen, was der Herr will? Denn die Gedanken der sterblichen Menschen sind armselig und unsere Vorsätze hinfällig. Denn der vergängliche Leib beschwert die Seele, und die irdische Hütte bedrückt den sorgenvollen Sinn. Wir erfassen kaum, was auf Erden ist, und begreifen nur schwer, was wir in Händen haben. Was aber im Himmel ist, wer hat es erforscht? Und wer hat deinen Ratschluss erkannt? Es sei denn, du hast Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt. Und so wurden die Erdenbewohner auf den rechten Weg gebracht. Die Menschen wurden in dem unterwiesen, was dir gefällt, und durch die Weisheit errettet. Worum geht's hier? Salomo richtet sich an der Realität aus, die ihm heilig ist. Der Weisheit Gottes, der schöpferischen Kraft, die diese Welt ins Sein gerufen und die später den Menschen beauftragt hat, diese Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Und zwar nicht irgendwie, schon gar nicht ausbeuterisch, sondern, wie es im Text heißt, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Salomo streckt sich hier also nach einem Ideal aus, das er erkennbar liebt, das er in der Schöpfung am Werk sieht und hinter dem er ein Du erkennt, als dessen Kind er sich weiß. Er lässt sich nicht blenden von der Macht, die er jetzt hat, oder der Verehrung, die ihm als erster Mann im Staate nun entgegengebracht wird. Er verlässt sich auch nicht auf den Thronschatz, sondern er bittet den Schöpfergeist, den Heiligen Geist, die spielende Weisheit Gottes, wie sie auch genannt wird, seinen menschlichen Geist zu erfüllen, ihn in seinen Entscheidungen zu leiten. Denn er sieht nüchtern die Gefahren, denen er als sterblicher und begrenzter Mensch ausgesetzt ist, wenn man plötzlich über eine solche Machtfülle verfügt. Nach welchen Kriterien soll man entscheiden? Nach dem Bauchgefühl? Da kommt jemand. Ah, wunderbar, es gibt einen Empfänger. Also wonach soll man entscheiden? Nach dem Bauchgefühl? Opportunität, Umfrageergebnisse, Imagetauglichkeit. Nein, er verlässt sich auf Gottes Weisheit, sein Wort und Gesetz. Und jetzt fand ich es interessant, wie er es formuliert, dass sie bei mir sei und mit mir arbeite, dass ich erkenne, was dir wohlgefällt. Denn sie weiß alles und versteht's, und sie wird mich mit Besonnenheit leiten bei meinen Werken und mich behüten in der Herrlichkeit, in ihrer Herrlichkeit. Also, das Interessante finde ich, die Weisheit kommt offenbar nicht so einfach über ihn. Nein, sie arbeitet mit und sie arbeitet an ihm. Es geht also um einen Prozess der Aneignung, der hier stattfindet. Das funktioniert ja leider auch bei den Idealen nicht so einfach. Das kennen wir alle, nicht? Gerade so zu Anfang des Jahres, dass man so eine beeindruckende Biografie liest und danach klappen wir das Buch zu und schwupp sind alle Eigenschaften der Person auf uns übergegangen. Ja, ist ja nicht so. Wäre schön, ne? Dann könnten wir die ganze Lebenshilfe-Ratgeber-Literatur in die Tonne kloppen und sagen, ich hab's jetzt. Leider nein. Schön wär's. Funktioniert nicht. Es braucht im Leben eine Art, ich nenne das jetzt mal geistige Verstoffwechselung, damit dieser gute Geist in uns wirksam wird. Am Anfang heißt es, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Also Appelle hören wir ja ständig, Tausende. Aber was muss kommen, damit wir uns in Bewegung setzen, dass wir uns ernsthaft motivieren lassen? Dass wir Dinge, die wir im Kopf verstanden haben und bejahen, also ich liebe meinen Zahnarzt, er hat ja in allem recht, ja, aber dass ich es dann auch schließlich tue, mit all den Folterinstrumenten, Interdentalbürste, da gibt es ja schlimme Dinge, ne? Und wie viel Zeit vergeht dann, bis aus Handlungen schließlich Haltung werden? Ja, ich weine jedes Mal beim Zähneputzen, ja, aber nach Jahren tue ich es dann auch. Salomo beschreibt hier einen mühevollen Prozess, den die Weisheit bzw. der Geist Gottes bei ihm nehmen muss, bis es ihm, man könnte sagen, in Fleisch und Blut übergeht. Erst muss sie kommen, diese Weisheit, und mit und an ihm arbeiten. Dann sickert das Ganze langsam auch irgendwie ins Bewusstsein ein, sodass er endlich auch was erkennt, ja, kapiert was. Und drittens, irgendwann hat sie dann auch seinen Bauchraum eingenommen, dass er nicht mehr trigger-happy erstmal schießt und danach Fragen stellt, sondern dass er besonnen und selbstbeherrscht zu Werke geht. Also die Bitte um Weisheit ist nicht unbedingt so eine wundersame, freundliche Übernahme durch den Heiligen Geist, der dann Salomo ins ethische Schlaraffenland katapultiert, sondern wir können uns das durchaus als einen Prozess vorstellen, der für den jungen König mit Disziplin und auch mit Arbeit verbunden ist. Zwar lebt die menschliche Charakterbildung vom Glauben an geheiligte Wahrheiten, also an, sag mal, moderne, an eine bewusste Wertehierarchie, aber diese muss durch gute Gewohnheiten verstärkt werden, wenn uns diese geheiligten Wahrheiten in Fleisch und Blut übergehen sollen. Zu diesen Gewohnheiten gehören auch solche, mit denen wir Besonnenheit und Selbstbeherrschung einüben, damit wir uns nämlich selbst festhalten können, wenn es mal wieder losgeht. Nicht? Im Sinne unseres Titels von heute, haltet euch fest, jetzt geht's los. Besonnenheit ist sozusagen die Fähigkeit, sitzen bleiben zu können, wenn die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Wenn irgendein irrer Impuls durch meine Synapsen donnert, da kann es hilfreich sein, wenn man besonnen ist, wenn man Gefühl und Handlung voneinander zu trennen vermag. Und bei diesem Thema fällt mir besonders ein Mann ein, den die meisten von uns wahrscheinlich zumindest vom Namen her kennen, George Marshall. Nein, nicht der Erfinder der Boxen, sondern der, der den Wiederaufbauplan in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich erfunden hat. Das muss, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, ein echt beeindruckender Typ gewesen sein. Ich las von so einem CBS-Kriegsberichterstatter über Marshall folgende Charakterisierung. Er war ein bulliger, unscheinbarer Mann von überragender Intelligenz, dem Gedächtnis eines übernatürlichen Genies und der Integrität eines christlichen Heiligen. Interessante Mischung irgendwie. Und seine Ausstrahlung, ich zitiere weiter, kontrollierter Macht vermittelte einem das Gefühl, selbst ein Schwächling zu sein. Und Marshalls selbstloser Pflichteifer entzog sich allen Einflüssen öffentlichen Drucks oder persönlicher Freundschaft. Und was ihn wohl besonders ausgezeichnet hat, wenn man dann so in seine Biografie reingeht, ist seine Fähigkeit zur Selbstbeherrschung. Er hat so akribisch darauf geachtet, Gefühle und Handlungen voneinander abzukoppeln, dass er, als ihn 1943 Präsident Roosevelt fragte, ob er Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte werden möchte, was, wenn man seine Biografie kennt, sein großer Traum war, da hat er die Antwort vermieden, weil er sich sagte, es darf bei einer so wichtigen Entscheidung keine Rolle spielen, was meine Wünsche sind. Hier muss ganz allein zum Wohl des Landes entschieden werden. Das war für ihn hart, dann hat nämlich Eisenhower den Job gekriegt, der später dann Präsident wurde. Aber als General lautete sein Credo, ich zitiere wieder, ich muss mich an die kalte Logik halten. Gefühle können sich andere leisten. Ich kann es mir nicht erlauben, wütend zu werden. Das wäre fatal. Es ist zu aufreibend. Mein Kopf muss klar sein. Ich kann es mir nicht einmal leisten, erschöpft auszusehen. Hätte man ihm gesagt, komm, Marshall, sei doch mal authentisch. Dann hätte er gesagt, nein, du musst Gefühle und Handlung voneinander trennen. Im Krieg zum Beispiel musst du lernen, mutig zu handeln, selbst wenn du Angst hast. Gefühlen ist tendenziell zu misstrauen, so Marshall, weil sie unsere Handlungsfähigkeit schmälern. Gefühle müssen kontrolliert werden, weil sie eine verheerende Kraft entwickeln, wenn wir sie nicht in unserer Gewalt haben. Abgesehen davon, dass wir sie nie in unserer Gewalt haben, weil eben auch viel Unterbewusstes läuft. Und im Besonderen auf seinem Berufsfeld, er sagte, auch Macht sollte kontrolliert ausgeübt werden, da sie Veranlagungen stärkt, leider auch und gerade die problematischen. Und das wird auch Salomo geahnt haben, wenn er Gott um Weisheit für sein neues Amt gebeten hat und sich darin nach dem Heiligen Geist ausrichtet. Und er bekam dann auch bald Gelegenheit zur Besonnenheit. Zwei Frauen, die ein Haus teilten, jeweils Mutter eines Kindes, kamen mit ihrem Baby zum König. Eins davon war tot. Und beide Mütter behaupteten nun wechselseitig, das tote Kind sei ihnen im Schlaf untergeschoben worden, die andere Mutter habe es im Schlaf erdrückt. Ihr eigenes Kind sei das Lebendige. Salomo kennt die Frauen nicht. Die Geschichten erscheinen gleichermaßen plausibel. Man muss nicht viel Fantasie haben, dass man sagt, vielleicht war eben eine von beiden Damen sympathischer. Und jetzt braucht es Besonnenheit und Kenntnis über die Macht der Gefühle. Salomo lässt sich ein Schwert bringen und gibt vor, das lebendige Kind halbieren zu wollen und erklärt es in diesem nach menschlicher Weisheit unlösbaren Fall gleichsam gerecht auf die beiden Mütter aufzuteilen. Die eine Mutter findet das ganz gut, das ist eine pragmatische Lösung, und die andere sagt, vollkommen erschrocken, hey, gib's der anderen Frau, das Kind soll leben. Und Salomo weiß, und wir wüssten es vermutlich jetzt auch, was zu tun ist. Der Geist des Lebens hat aus der echten Mutter gesprochen. Der Geist, der es Licht werden lässt. Der Geist, der das Chaos vertreibt. Sie bekommt das Kind. Für die andere gilt der Satz aus dem Predigttext, denn die Gedanken der sterblichen Menschen sind armselig und unsere Vorsätze hinfällig. Und ich dachte mir, das gilt auch für unser gerade frisch angebrochenes Jahr 2025. Unsere Vorsätze, und seien sie noch so gut und hehr, sie sind hinfällig. Sie werden zerrieben in der Realität. Aber der Geist Gottes ist der Geist, der zum Leben führt. Seiner Weisheit wollen wir uns auch dieses Jahr anvertrauen und mutig auf das einlassen, was kommt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen.